Herzlich willkommen hier bei der Deep Dive Session zu PowerShell. Deep Dive, was darf Sie da jetzt erwarten? Ich versuche schon ein bisschen tiefer reinzugehen, ohne jetzt vielleicht denjenigen oder diejenigen unter Ihnen, die mit PowerShell noch eher weniger zu tun hatten, völlig zu überfordern. Das heißt, ich werde auch schauen, dass ich immer mal wieder das eine oder andere, was eigentlich fast schon basic ist, kurz erkläre. Ja, steigen wir direkt auch ein. Vielleicht ganz kurz 5, 6 Worte zu mir. Bin relativ neu auf den Microsoft-Bühnen, sage ich mal. Ist für mich die erste Veranstaltung in der Größe. Heiko Hertes, Name ist schon gesagt worden, 29 Jahre alt. Ich komme aus Leipzig, man hört das hoffentlich nicht allzu sehr. Ich arbeite als Trainer bei der PPTV AG. Wir haben unten einen Stand, dort können Sie sich auch gerne über das gesamte Thema Schulung und auch Zertifizierung informieren, denn das ist unser Geschäftsalltag. Ja, ansonsten habe in Leipzig studiert, erst ein Diplom gemacht, dann noch einen Master nach hinten dran gehangen, war zwischendurch ein Jahr in den Vereinigten Staaten für die T-Systems und ansonsten eigentlich mein ganzes Leben mit Computern unterwegs. Ich habe früher recht viel programmiert, bin dann irgendwann mal vollkommen weg von der Programmierung, das war so ein bisschen auch studienbedingt und spätestens seit der PowerShell ist das wieder ein Thema, wo ich mich echt auch drin wohlfühle, wo ich mich auch gerne bewege. Ja, was will ich mit Ihnen machen? Ich möchte mit Ihnen zunächst auf die PowerShell 4, die Sie also auch aktuell schon in einem fertigen Release seit einer ganzen Zeit benutzen können und wahrscheinlich auch schon bei Ihnen benutzen, ein bisschen was erzählen und dann natürlich auch ein bisschen was zum PowerShell 5, was also jetzt im neuen Windows Server beziehungsweise auch im Windows 10 natürlich dann mit enthalten sein wird. Das Erste, was Sie oben an der Überschrift sehen, das ist ein Aufruf in PowerShell, das kann man tatsächlich so benutzen. Dieses Get Help, das würde mir dann auch eben die Neuerungen auflisten. Ich habe mal die vielleicht interessantesten dabei rausgegriffen. Eine, die ich auch dann gleich zeigen möchte, wo ich auch ein bisschen tiefer drauf eingehen möchte, das ist die Desired State Configuration, DSC. Sage ich dann gleich ein bisschen was dazu. Dann haben wir ganz viele neue Commandlets dazu bekommen, die man einfach bisher vermisst hat. Ja, zum Beispiel Get File Hash, einfaches Alltagswerkzeug. Ich brauche mal von irgendeinem File den Hash, um abgleichen zu können, ist das jetzt dasselbe File oder ist es ein anderes. Und ich mir jetzt hier irgendwelche riesigen Funktionen bauen muss, greife ich ja einfach auf das zurück, was die Shell schon mitliefert. Und in dem Fall haben wir das Commandlet eben mit dabei. Ansonsten einige neue Parameter für bereits vorhandene Commandlets, zum Beispiel dieses RunNow, dass ich sagen kann, ich habe zwar einen Job eingetaktet, der soll vielleicht auch irgendwann mal gescheduled laufen, aber ich möchte ihn gern jetzt sofort ausführen, einfach um auch zu sehen, tut er denn das, was er tun soll, oder habe ich mich irgendwie vertan? Ja, gerade für die Entwickler sicherlich auch sehr interessant, das Remote Debugging von Skripten. Wir können also da jetzt, wenn wir ein Skript gebaut haben, eben auch remote da reinschauen und müssen nicht sehr mühselig lokal auf der ISO oder wo auch immer das Debugging betreiben. Ansonsten, gerade für Serversysteme, die nicht direkt am Internet hängen oder generell keinen Zugang zum Internet haben, haben wir jetzt die Möglichkeit, die gesamte Hilfe, die ja seit der PowerShell 3 nicht mehr offline mitgeliefert wird, runterzuladen, abzuspeichern und dann auf ein System zu übertragen, auf dem eben kein Internet zur Verfügung steht, sodass ich eben dann dort auch die Hilfe benutzen kann ohne Internet. Was ist jetzt dieses DSC, was ist jetzt diese Desired State Configuration? Der Marc von Eick hat es gestern ganz kurz angerissen. Wer von Ihnen in der Session war, hat vielleicht so im Nebensatz das Wort declarative gehört. Er sprach dort von deklarativen Anweisungen und genau das ist es eigentlich. Ich lege faktisch fest, was soll der Server nachher tun, wie soll der Server nachher konfiguriert sein, was möchte ich haben. Ja, also quasi eine Soll-Konfiguration. Und anders als jetzt ein klassisches Skript, was imperativ arbeiten würde, wo ich sage, tu das, tu das, tu das, kann ich jetzt erstmal feststellen, wo weicht denn der Server überhaupt von dieser gewünschten, von dieser Soll-Konfiguration ab. Und dann kann ich eben sagen, gib mir nur mal die Differenz, zeig mir mal, was passt nicht. Dann weiß ich, okay, hier müsste ich vielleicht ansetzen. Oder aber, und das ist die große Stärke, ich kann diese Wunschkonfiguration umsetzen lassen, und zwar in den Punkten, in denen sie eben abweicht. Das heißt, ich muss nicht so einen riesigen Aufruf durchlaufen lassen, wo 99% eigentlich schon passen, sondern es läuft dann nur der Teil, der wirklich noch fehlt oder der nicht so konfiguriert ist, wie ich das haben möchte. Das ist eine feine Geschichte, weil ich damit eben auch gerade größere Mengen von Systemen, denn das Ganze läuft parallel, in sehr kurzer Zeit auf eine gewünschte Konfiguration bringen kann. Ich habe hier ein ganz kleines Beispiel mitgebracht. Ich werde dann auch nach einer Demo dort nochmal deutlich weiter drauf eingehen. Was können wir hier sehen? Das ist die ISE, also dieser vom PowerShell oder vom Windows-System mitgelieferte Editor für die PowerShell. Deswegen hier auch mit Syntax-Highlighting und so weiter und so fort. Wir sehen hier so eine Konfiguration, ja, oben das Schlagwort Configuration. Dann habe ich hier ein Beispiel Namen vergeben. Dann kann ich hier mit diesem Node übergeben, wo möchte ich das umsetzen? Natürlich kann das eine Maschine sein, das können aber auch ganz viele sein. Wichtig ist natürlich, dass diese Maschinen nachher auch erreichbar sind, sonst wirft es irgendwann einen Fehler. Und dann ist unten drunter in diesem Node selbst oder in allen Nodes, wir können auch mehrere Node-Bereiche aufbauen, ist die Wunschkonfiguration hinterlegt. Ja, wir sehen also hier einmal diesen Bereich Windows Feature, na, hier in dem Fall das Feature IIS, das hier installiert sein soll, also Ensure ist gleich Present, sicherstellen, dass das da ist. Ja, wenn wir jetzt ein imperatives Skript geschrieben hätten, dann hätten wir geschrieben Add Windows Feature Web Server. Und das würde bei den Maschinen, wo es schon drauf ist, faktisch in zumindest mal eine Warnung laufen, weil es ist schon drauf. Wir haben dann hier unten noch einen zweiten Teil in der Konfiguration, ja, ganz simpel gehalten, hier als erstes kleines Beispiel, dass das ASP.NET auch drauf sein soll. Ja. Das sind zwei ganz einfache, alltägliche Dinge, die kann ich auch mit wenigen Klicks oder notfalls auch mit einigen Zeilen PowerShell eben durchsetzen. Aber sobald ich das bei 100 Geräten machen muss, weil ich eine kleine Farm aufbauen möchte, da kostet mich das dann richtig Zeit, wenn ich das von Hand mache. Und mit der PowerShell, mit der DSC kriege ich das eben viel, viel leichter, viel, viel schneller auch vor allem dann umgesetzt. Ja, hier haben wir nochmal die Elemente sozusagen. Ja, also ganz oben eben der Name. Dann hier diesen Bereich Node. Wer soll das Ganze bekommen? Wer ist mein Target? Das erste Element, wie gesagt, der Webserver. Und als zweites Element hier das ASP.NET. Was Sie jetzt gerade sehen, ist die Liste der Elementtypen, sage ich jetzt mal, der Ressourcen, die ich nutzen kann, jetzt schon, beziehungsweise dann auch ab PowerShell 5. Das ist eine ziemlich überschaubare Menge von Objekten oder von Ressourcen. Ja, aber wir sehen zum Beispiel, wir können dort eben mit den Files arbeiten, wir können mit Usern und Gruppen arbeiten, wir können eben jetzt, wie gerade auch gesehen, mit den Rollen und Features arbeiten. Das Schöne ist, es gibt so ein Ressource-Kit von Microsoft, das kann man sich relativ leicht runterladen, ist ziemlich umfangreich, jetzt bitte nicht erschrecken, das müssen Sie nicht lesen können, ist einfach nur, um Ihnen einen kurzen Eindruck verschaffen zu können, was geht mittlerweile und vor allem, wie viel geht mittlerweile. Ja, ich möchte nachher dann einen Aspekt mal hier nochmal rausgreifen, und zwar den Failover-Cluster, der ist hier mit dabei in diesem Ressource-Kit, und dann kann ich eben auch zum Beispiel im Bereich Failover-Cluster mit dem DSC arbeiten. Ja, ist eine schon ziemlich große Liste und die wird auch ständig erweitert. Und vom Prinzip spricht auch nichts dagegen, dass ich mir eben so eine Konfiguration, so eine Ressource selber baue. Ja, also wenn man das kann und wenn man das möchte, ist das möglich. Was die DSC noch ganz interessant macht, ich kann das Ganze nicht nur einmal durchsetzen und sagen, mach mal jetzt, sondern ich kann dafür sorgen, dass die Konfiguration immer wieder neu geprüft wird und wenn eben Abweichungen vorliegen, auch immer wieder neu umgesetzt wird. Das heißt, ich kann eben tatsächlich eine gewisse Compliance etablieren, wo ich sage, die Server haben eine Soll-Konfiguration und sobald davon abgewichen wird, muss eben auf die Soll-Konfiguration zurückgebracht werden, das Ganze. Das kann ich sowohl in einem Pull- als auch in einem Push-Modus machen. Und ich kann auch sagen, ich will vielleicht auch regelmäßig dann nur noch prüfen, dass ich also auch erkenne, wenn irgendjemand irgendwo was verstellt hat, dann auch zeitnah benachrichtigt werden kann. Das ist mal eine kleine Konfiguration, wie man den LCM, den Local Configuration Manager, hier konfigurieren kann, / muss, um eben diese immer wiederkehrende Abprüfung durchführen zu können. Wir haben hier eben einmal dann diesen Configuration Mode. Was wollen wir überhaupt machen? Ja, wollen wir eben auch automatisch korrigieren, wenn Abweichungen vorliegen? Oder genügt es mir, wenn ich eben nur Bescheid weiß, was ist da los? Ja. Dann haben wir hier unten die Möglichkeit zu sagen, wie oft wollen wir das tun? Das Problem, und deswegen kann ich es jetzt hier in der Demo auch nicht wirklich sinnvoll zeigen, dabei ist, kleinstmögliches Intervall sind 15 Minuten. Das heißt also, es wird maximal alle 15 Minuten oder dann eben seltener geprüft, sodass also eben hier eine wirkliche Demo jetzt keinen Sinn macht. Ich zeige Ihnen das und dann müssen wir 15, 16 Minuten warten, bis was passieren kann. Das möchte ich Ihnen jetzt ja nicht antun. Unten drunter haben wir dann noch weitere Parameter, beispielsweise soll oder darf ein Reboot durchgeführt werden. Gerade bei einer Produktivmaschine muss ich mir das natürlich gut überlegen, ob ich im laufenden Geschäftsalltag hier meine Maschine einfach mal durchboote, nur weil irgendwie einer einen File umbenannt hat oder so. Ja. Und ganz unten ist auch noch die Möglichkeit, über diesen Pull-Modus zu arbeiten. Das heißt, ich hole eben gezielt die Konfiguration von einem Server ab, wo ich sie eben zentral für alle Systeme bereitstellen kann, wo ich sie auch sehr einfach ändern kann. Hier haben wir dann die Möglichkeit, auch die Frequenz festzulegen, wie oft soll nach der Soll-Konfiguration geschaut werden. Also wir haben zwei Frequenzen. Einmal, wie oft schauen wir nach einer neuen Konfiguration und wie oft prüfen wir, ob diese Konfiguration noch gültig ist. Ja. Das Ganze möchte ich an einem kleinen Demo hier mal zeigen. Was habe ich vorbereitet? Ich habe insgesamt hier jetzt drei virtuelle Maschinen, sind drei Windows Server 2016 TP3. Einen davon können wir schon im Server Manager hier sehen. Ich hole jetzt mal noch die anderen beiden mit dazu. Warum tue ich das? Einfach, um Ihnen zeigen zu können, dass ich hier nicht mogle, sondern wirklich noch nichts sozusagen da ist und das eben alles jetzt gleich erst bauen lasse. Also ich habe jetzt hier alle drei Server drin. Und wenn wir hier mal schauen im Bereich IIS, nur der Server 1 hat hier ein IIS drauf. Die anderen beiden Maschinen haben das noch nicht. Denn genau das ist das, was ich jetzt hier mit dem Desired State Configuration Aufruf tun möchte. Ich möchte nämlich einige Konfigurationen hier vornehmen lassen. Schauen wir mal. Zum Beispiel haben wir hier eben wieder unser IIS-Feature. Ich habe hier unten zum Beispiel noch den, wo ist der Mauscursor? Achso, das funktioniert natürlich hier nicht. Ja, gut. Habe hier unten noch das Directory. Das soll nicht nur ein Verzeichnis angelegt werden, sondern es sollen auch real Files kopiert werden. Die habe ich eben hier auf einem Share abgelegt. Das ist also einfach meine Webseite sozusagen. Die möchte ich gerne in ein Verzeichnis kopiert haben. Das Interessante hierbei ist, ich kann nicht nur sagen, mach das mal so, sondern ich kann auch sagen, dieser Step funktioniert nur, wenn hier unten dieser Step Windows Feature IIS, das ist der, den ich hier oben drüber habe, wenn der vorher abgearbeitet wurde, beziehungsweise wenn der sichergestellt ist. Es kann ja sein, der Webserver ist schon drauf, dann muss er nichts gemacht werden, aber er muss eben sicherstellen, dass er da ist, weil sonst macht es keinen Sinn, wenn ich hier so ein www-Root-Verzeichnis irgendwo durch die Gegend kopiere. Genauso hier unten, ne, der www-Dienst, gleiches Spiel, auch der macht nur Sinn, wenn das Feature selber eben auch schon da ist. Jetzt hatte ich ja vorhin schon gesagt, ist es kein Problem, das Ganze nicht nur auf einer Maschine zu machen, sondern eben auch ohne weiteres auf 2, 3, 4 oder 500 Maschinen. Also da ist der Fantasie quasi keine Grenze gesetzt. Hier oben habe ich jetzt eben zwei Maschinen angegeben als Nodes, ne, Server 2 und Server 3. Der Richtigkeit halber, damit ich eben eine Warnung quasi unterbinden kann, importiere ich mir hier oben die Ressource. Das ist nicht zwingend notwendig. Wenn ich das aber nicht tue, wie gesagt, dann kriege ich eine Warnung. Vielleicht kurz zur Benutzung von dieser DSC-Konfiguration. Nur das Schreiben dieser Konfiguration oder auch nur das Ausführen der Konfiguration tut noch gar nichts. Wenn ich das ausführe, dann gebe ich die quasi nur bekannt. Das ist wie mit einer Function. Wenn ich mir eine Function geschrieben habe und ich rufe die einmal auf, indem ich den Quellcode der Funktion auslöse, dann habe ich noch gar nichts getan. Ich habe die Funktion nur im System bekannt gemacht. Deswegen ist es danach notwendig, dass ich die Konfiguration, bei mir heißt sie Webserver Demo, da ist der Name hier oben, dass ich die eben danach direkt auch benutze. Wenn ich hier keinen Output-Path angeben würde, dann liegt das dann in dem Verzeichnis, wo ich gerade stehe. Was liegt dort? Dort liegen für jeden Server MOV-Files und in diesen MOV-Files ist die Konfiguration des Servers nochmal in einem anderen Format, als wir es jetzt hier sehen, beschrieben. Und von diesen MOV-Files aus leiten die Systeme dann ihre Zollkonfiguration ab. Ja, und danach führe ich eben mit diesem Start-DSC-Configuration hier unten die eigentliche Konfiguration aus und damit erst löse ich sozusagen aus, dass hier was passieren soll. Die letzten beiden Punkte hier unten sollen einfach nur noch für die Demo zeigen, ja, der Webserver ist fertig installiert. Wir können das ja mal spaßensweise, bevor ich hier den Aufruf starte, probieren. Und dann werden wir sehen, da ist noch nichts auf diesem System, ist noch keine Webseite drauf. Ja, jetzt löse ich hier einfach dieses gesamte Skript aus. Ne? Grünes Button, F5 könnten wir auch drücken. Was wir jetzt hier unten sehen können, ist die parallele Ausführung. Also wir finden tatsächlich auf zwei Systemen gleichzeitig diese Prüfungen und gegebenenfalls die Korrekturen statt. Hier muss relativ viel gemacht werden, weil von der ganzen Konfiguration ist noch gar nichts da. Das wird eben jetzt alles abgearbeitet. Ich habe die Möglichkeit, den Aufruf hier unten mit einem Verbose zu versehen, sodass wir dann auch hier oben sehen können, was er jetzt hier eigentlich alles tut. Ja? Und wenn wir hier mal reinschauen, hier werden natürlich ganz normale Standard-PowerShell-Commandlets benutzt, die könnten wir auch imperativ benutzen, aber wie schon angesprochen, das hätte ein ganz anderes Verhalten bei den Systemen, wo eben vielleicht die eine oder andere Konfiguration schon da ist. So, da sind wir auch schon durch. Da sehen wir einmal, auf dem Server 3 ist die Webseite entsprechend jetzt offen und auf dem Server 2 genau das Gleiche. Das heißt, jetzt ist also meine Wunschkonfiguration entsprechend umgesetzt und die Verbose-Ausgabe verrät mir hier unten, das hat nicht ganz 40 Sekunden gedauert. Das ist jetzt ein, denke ich, doch relativ einfaches Beispiel, was getan werden muss. Es sind relativ wenige Sachen dabei, aber dafür von allem ein bisschen. Ich habe hier ein Registry-Key gesetzt, ich habe ein Windows-Feature installiert, ich habe ein Verzeichnis kopiert, ich habe einen Dienst konfiguriert, ich habe noch eine Gruppe angelegt, sozusagen also von allem so ein bisschen was. Das zweite Beispiel, was ich zeigen möchte, wird auch ein kleines bisschen länger in der Abarbeitung brauchen.
Ist kann ich mal eine Frage stellen?
Ja, gerne.
Kann ich was mit Dateien und Ordnern machen, mit Berechtigungen arbeiten?
Sie wollen also ACLs verändern von dem System. Grundsätzlich ist das möglich, allerdings nicht ganz so einfach, wie ich es jetzt hier gemacht habe. Ja. Also man kann faktisch alles lösen, was in PowerShell lösbar ist. Insofern ist auch das kein Problem. Aber ich kann es hier nicht einfach kurz mit einem Satz reinschreiben, keine Ahnung, required rights ist gleich und dann irgendwelche Berechtigung. Das funktioniert leider noch nicht. Ja. Gute Frage, ja. Kann ich vielleicht gleich auf der Stelle abgreifen aus meinem zweiten Beispiel. Und zwar habe ich hier einfach noch einen Zusatz mit dabei. Ich möchte einfach sicherstellen, dass ich das File, was quasi im Quellort liegt, auch wirklich habe und nicht nur denselben Namen. Ich kann das verschieden machen. Ich habe jetzt hier ein Modified Date verwendet. Ich könnte das auch über einen klassischen Hash machen. Ich könnte sagen, mach mir ein SHA irgendwas Hash draus oder so, sodass ich also auch sicherstellen kann, will ich wirklich die neueste Version, will ich eine bestimmte Version, wie auch immer. Also das geht auch. Ja. Zu dem Beispiel selbst, was ich hier vorbereitet habe. Der ein oder andere von Ihnen wird das vielleicht kennen. Ein Cluster aufbauen. Der Cluster selbst ist relativ leicht gemacht und das ist auch mit Klicks nicht allzu aufwendig. Aber spätestens, wenn es dann darum geht, Cluster-Knoten zu konfigurieren, dem Cluster hinzuzufügen und so weiter, da kommt dann doch das ein oder andere Zeitfenster dazu, was ich eben extra brauche. Und da kann mir eben die DSC ganz massiv helfen, auch wenn ich dann später dem Cluster weitere Knoten eben hinzufügen möchte. Ich zäume das Pferd mal ein bisschen von unten auf. Ich gehe mal nach ganz unten. Ich habe hier in dem Skript selber ein Hashtable dabei, Config-Data. Dort drin werden verschiedene Konfigurationen erstmal definiert. Zum Beispiel, dass hier für alle Maschinen, also Node ist Sternchen, dass hier für alle Maschinen ein paar Standardinformationen gelten sollen. Beispielsweise greife ich hier auf ein Zertifikat zurück. Ganz wichtig natürlich, wenn ich ein Cluster aufbauen will, dann brauche ich natürlich höhere Rechte als nur Local System auf irgendeinem Server. Damit ich jetzt hier nicht wild irgendwelche Credentials quasi im Klartext oder wie auch immer durch die Gegend schicken muss, kann ich hier mit Zertifikaten arbeiten. Das macht das Ganze deutlich leichter. Außerdem ist hier der Clustername, wie er dann später heißen soll, und die IP für den Cluster definiert. Dann habe ich hier für verschiedene Nodes, da haben wir einmal den Server 1, den Server 2 und den Server 3, Rollen definiert. Das ist genau genommen eigentlich nur ein String, wo ich sage, okay, du bist der Verwaltungsserver. Ja, ist gleichzeitig auch mein DC, das ist ein bisschen Übungskünstlichkeit hier. Aber das Ding soll sozusagen später auch die Maschine sein, von wo aus ich den Cluster verwalten möchte. Dann habe ich hier den ersten Clusterknoten, das ist also die Maschine, die den Cluster nachher bilden wird. Und dann habe ich hier unten einen weiteren Clusterknoten. Das könnten wir jetzt beliebig ausdehnen, würde nur einfach meine Maschine hier mehr belasten und das Ganze zeitlich noch mehr in die Länge ziehen. Weiter oben haben wir dann die eigentliche Konfiguration. Die ist jetzt natürlich nicht für alle Nodes gleich. Deswegen habe ich hier oben so einen kleinen Aufruf drin, wo ich einfach nachfrage, wer bist du eigentlich? Und dann eben hier zum Beispiel für den ersten Clusterknoten eine Konfiguration habe. Ja, die ist ein bisschen länger, da gehe ich gleich nochmal im Detail drauf ein. Und dann eben hier für den weiteren Clusterknoten und dann später auch für den Verwaltungsserver. Was passiert hier jetzt genau? Es werden Files durch die Gegend bewegt. Auch das ist ein bisschen Übungskünstlichkeit, damit das Ganze ein bisschen schneller läuft. Kopiere ich hier ein Hosts-File, um das ganze DNS-System ein bisschen zu beschleunigen. Dann habe ich hier natürlich die Features, die ich brauche. Heißt also einmal das Failover-Clustering selbst. Dazu die Verwaltungswerkzeuge, was man halt eben so haben möchte. Ja, zum Beispiel hier das PowerShell-Modul dazu. Das ist natürlich ganz wichtig, um hier arbeiten zu können. Oder eben auch das CMD-Interface. Dann brauche ich natürlich für so ein Cluster immer ein bisschen Storage. Hier in dem Fall habe ich mich der Einfachheit halber für iSCSI entschieden. Hier auf dem SAV1, der im Übrigen diese 200.1 als Adresse trägt. Dort läuft das iSCSI Software Target, das wir aus dem Windows Server 2012 ja schon kennen. Und mit dem möchte ich die Knoten entsprechend verbinden. Dort ist eine Loon eingerichtet, die ich als Witness Disk verwenden möchte. Das heißt, ich muss sicherstellen, dass eben auf meinen Knoten auch der iSCSI Dienst entsprechend funktioniert. Dann verbinde ich mich einmal mit dem iSCSI Portal und binde dann eben hier über ein Skript. Das heißt also, hier bin ich jetzt in einem Bereich, wo mit den einfachen oder mit den vom System vorgegebenen DSC-Ressourcen das Ziel nicht erreicht werden kann. Da muss ich es halt über ein kleines Skript abbilden, meine Wunschkonfiguration definiert wird. Das heißt, zunächst gibt es hier ein Testscript. Dieses Testscript sollte am Ende True oder False liefern, einfach um erstmal festzustellen, hat das System schon die gewünschte Konfiguration, ja oder nein. Und wenn eben das Testscript als false zurückkommt, dann gehen wir in das Set-Script rein. Das heißt, dann wird wirklich was gemacht. Und wenn true zurückkommt, dann ist nichts zu tun. Außerdem gibt es hier noch ein Get-Script. Das liefert mir einfach das Ergebnis von dem Abarbeitungsschritt. Auch hier sind natürlich ganz viele Abhängigkeiten definiert. Zum Beispiel macht es keinen Sinn, die Disk einzubinden, wenn nicht schon vorher der Server verbunden ist. Und den Server kann ich erst einbinden, wenn der Dienst da ist. Also so eine Verkettung von Dingen. Dann greife ich hier auf diese X-Cluster-Ressource zurück, die kommt aus dem Ressource-Kit, was ich mir eben runterladen kann. Hier stelle ich einfach sicher, der Cluster soll bitte gebildet werden. Hier kommt der Clustername, der kommt von unten aus dieser Konfiguration, die Cluster-IP-Adresse und dann Credentials. Diese Credentials, die werden hier als allerletztes sozusagen, aber in der Abarbeitung des Skriptes als erstes vom User abgefragt. Ja, hier oben haben wir das GetCredential und die werden dann übergeben, ja, damit ich eben nicht irgendwie hier in meinem Skript irgendwelche Credentials hinterlegen müsste. Ja, dann wird der Cluster, wie gesagt, gebildet und die Witness Disk entsprechend noch konfiguriert. Auch das muss ich momentan noch über Scripting machen, ist aber auch gar nicht so kompliziert, sind nur ein paar kleine Aufrufe. Beim zweiten Node kann ich mir das Anlegen des Clusters sparen, aber, es ist im Wesentlichen dasselbe erstmal, aber ich muss mit xWaitForCluster, bevor ich dem Cluster beitreten kann, natürlich warten, dass der Cluster überhaupt soweit ist. Das Problem ist einfach, die parallele Ausführung würde jetzt sonst dazu führen, dass der Server 1 den Cluster bildet und der Server 2, der hat nicht so viel zu tun, schon versucht, dem Cluster zu joinen, wo der Cluster noch gar nicht da ist. Ja, und so muss ich einfach hier auf den Cluster warten und danach, dann kann ich eben dem Cluster entsprechend joinen und dann hat es sich für dieses System auch erledigt und für die dritte Maschine, den Verwaltungsserver, da möchte ich einfach nur Werkzeuge installieren, ja, eben die Remote-Management-Werkzeuge. Ja, wenn ich das Ganze jetzt ausführe, das wird ein kurzes Momentchen brauchen. Ich habe es vorher noch mal kurz getestet, da hat es 150 Sekunden gedauert. Hier kommen jetzt eben diese Credentials, die ich haben muss. Im Hintergrund sehen wir die Ist-Konfiguration vor der Ausführung. Da haben wir gerade kurz gesehen, es ist bei keinem der Systeme irgendein Teil der Cluster-Konfiguration da gewesen. Jetzt haben wir hier eben auf drei Maschinen parallel, ne, Server 1, 3 und 2, die Abarbeitung. Wenn wir jetzt in dieses Verbot gucken würden, das ist auch ziemlich aufwendig gestrickt. Da könnten wir jetzt genau sehen, wer wartet hier wo auf wen und arbeitet was in welcher Reihenfolge ab. Aber so weit möchte ich dann doch an der Stelle da nicht reingehen. Ja, vielleicht kurz hier unten nochmal zu dem eigentlichen Aufruf, den ich hier sozusagen benutze, um real etwas umzusetzen. Ich gebe ja eben zunächst die Installation, wie sie momentan oder vor Ausführung ausgesehen hat, aus, ne, indem ich mir einfach die Windows-Features von den übergebenen Maschinen hole und dabei eben nur auf das schaue, wo das Wort Cluster drin vorkommt. Das heißt einmal das Cluster-Feature selber und diese ganzen Ersatzwerkzeuge für den Cluster. Dann werden eben, wie gesagt, hier die Credentials abgefragt, ja, mit einem kleinen Meldungstext dazu. Ich kann auch den Usernamen weglassen, dann müsste der User den natürlich auch noch von Hand eingeben. Hier habe ich es mir dann ein bisschen leicht gemacht. Dann erzeuge ich mir die MOV-Dateien, indem ich eben das oben definierte Setup einfach einmal aufrufe, hier auch wieder mit einem Output-Pass und ganz wichtig, hier übergebe ich jetzt diese Config-Data, die ich eben weiter oben definiert habe. Und nachdem dann diese MOV-Files erzeugt wurden, da wird dann eben hier auch das Ganze entsprechend ausgeführt. Wir können einfach mal fix, während das hier im Hintergrund läuft, in diese Files reinschauen. Ja, hier sind diese MOV-Dateien. Machen wir einmal mal eins auf. Ja, hätte man sicherlich auch von Hand schreiben können, aber es steht deutlich mehr drin, als was ich gerade eben in der ISE geschrieben habe, weil das ist ja die Config von einem System. Ja, wenn wir jetzt alle drei zusammenfügen, dann kommen da doch einige Zeilen mit bei rum und auch das Format ist nicht ganz so intuitiv zum Arbeiten. Nochmal bitte? Kann ich leider nicht verstehen, aber vielleicht können wir es nachher im Nachgang einfach kurz hier vorne besprechen. Ja, jetzt braucht es einen kurzen Moment, dann sollte auch alles schon durch sein. Und dann können wir uns hoffentlich mit dem Cluster verbinden. Ich muss dazu sagen, die Demo, ich habe sie im Vorfeld bestimmt 10-mal benutzt und so, ich würde mal sagen, 10-15% ist es gescheitert. Ja, es ist einfach sehr viel, was passiert, viele Zahnräder, die ineinander greifen. Bin aber guter Dinge, dass das jetzt ja gleich sauber durchläuft. Ja, das sieht schon mal gut aus. Also der Cluster ist gebildet worden, das kann ich da an diesem orangenen Warning sehen. Dieses Warning sagt mir einfach nur, hey, dein Cluster ist zwar fertig, aber erstens, deine Knoten haben nur ein Schnittstellenpaar zueinander und zweitens, du hast keine Witness Disk. Ja. So, das schaut schon mal gut aus. Jetzt verbinde ich mich einfach noch fix mit dem Cluster. Dann können wir hier sehen, es sind zwei Nodes da. Und wir können sehen, es ist eine Disk, die hier als Disk-Witness konfiguriert wurde. Abarbeitungszeit für das Ganze jetzt 156 Sekunden. Ja, wenn wir das von Hand gebaut hätten, dann weiß ich nicht, dann würden wir wahrscheinlich heute Nachmittag noch sitzen. Ja, das ist natürlich dann deutlich aufwendiger, als das hier einfach nur einmal mit einem grünen Button abzuschicken. Das Skript und alles, was ich hier an Samples benutze, das können Sie dann auch gerne im Nachgang runterladen, dürfen Sie auch gerne für sich benutzen, müssen natürlich die ein oder andere Anpassung dran vornehmen, gerade was die ganzen Domainnamen und so weiter angeht. Gut, das habe ich vorhin schon kurz auf dem Slide gezeigt. Das ist einfach diese Soll-Konfiguration, wie ich sie durchsetzen könnte. Auch das File können Sie sich entsprechend runterladen und können das dann einfach selber mal ausprobieren. Ja, ein zweites Feld, auf das ich eingehen möchte, ist eben PowerShell 5.0. Mal den Laserpointer hier ein bisschen weg. Ja, die PowerShell 5 ist natürlich einerseits in dem Server 2016 TP mit dabei, Windows 10 auch, und Sie können sich aber auch das Windows Management Framework in der Version 5 runterladen, da bekommen Sie es dann auch. Ist aber momentan alles noch Preview. Auch hier, ne, einfacher GetTab-Aufruf liefert mir die ganzen Ergebnisse. Eine der größten Änderungen, vielleicht für den Admin auch eine sehr nette, die werde ich auch gleich nochmal zeigen, ist die Integration von allem, was ich ganz groß unter OneGet, NuGet, Chocolati oder wie Sie es auch vielleicht kennen, verbirgt. Das heißt also das Verwenden von offenen Package-Repositories, aus denen ich mir einfach Software ziehen kann. Ja, komme ich dann gleich in der Demo nochmal drauf zurück. Ansonsten jede Menge andere Sachen. Unit-Testing beispielsweise mit Pestler ist integriert worden. Wir haben viele neue Command-Lets. Wir können beispielsweise ohne Probleme ZIP-Files erzeugen oder auch entpacken. Auch das sicherlich ganz nützlich für den Alltag. Und ja, einfach viele, viele kleine Neuerungen, die mit dabei sind. Dieser Package Manager, das ist sozusagen das Wording oder das ist der Name von diesem auf OneGet aufbauenden Paketverwaltungswerkzeug, ist, wenn man es genau nimmt, eigentlich ein Package Manager Manager, weil ich damit eben nicht nur einen Package Manager einbinden kann, sondern eben ganz, ganz viele. Und damit habe ich eben dann die Möglichkeit, werde ich auch gleich nochmal zeigen, ähnlich wie wir das vielleicht von einem AppGet aus der Linux-Welt kennen, einfach nur, ich will diese Software machen. Wo sie herkommt, mir eigentlich egal. Naja, ganz egal ist es mir vielleicht nicht. Ich möchte schon sicherstellen, dass es kein malicious Code ist, aber ich will mich im Alltag nicht immer wieder neu damit beschäftigen müssen, irgendwelche Downloads zu machen, das zu paketieren, das irgendwie über ein SCCM oder wie auch immer auszurollen, sondern ich möchte einfach nur Standardsoftware irgendwohin verteilt haben. Oh, Device turns off, cool. Ja, habe ich gerade schon angesprochen, ich kann eben hier Installation von Software aus Katalogsystemen machen, kann dabei unter anderem eben Chocolati oder NuGet mit einbinden und habe dort jetzt weit über 3000 Pakete schon mit drin. Das ist einerseits natürlich sehr viel aus dem Open-Source-Bereich, es sind auch einige Microsoft-Produkte dabei, es ist beispielsweise ohne weiteres möglich, diese ganzen .NET-Framework-Installationen darüber abzuwickeln oder auch andere Werkzeuge, Zoomit zum Beispiel ist drin, ja, wer das vielleicht im Alltag benutzt, kann man dann eben alles dort drüber beziehen. Das Ganze möchte ich auch entsprechend in der Demo zeigen. Gut, wir fangen hiermit an. Ja, ich habe vorhin schon extra den Nico gefragt, darf ich das überhaupt hier auf einer Microsoft-Konferenz ein Ubuntu zu zeigen? Aber das ist ja auch Teil der neuen Öffnungsstrategie von Microsoft, will ich mal sagen. Also das hier, das kennt vielleicht der ein oder andere, sudo apt-get VLC beispielsweise. Ich möchte einfach eine Applikation haben, in dem Fall den VLC-Player. Ja, vielleicht nehmen wir noch einen Install mit dazu. Das wird schwer. Ich habe jetzt auch somit auf dem physischen nicht drauf. Es ist eigentlich uninteressant, was dort steht. Wichtig ist nur, ich habe ein Commandlet abgesetzt und es tut etwas. Es installiert mir nämlich eine Software, nachdem ich das hier mit dem kurzen J für Yes noch bestätigt habe. Was hier jetzt passiert, das kriege ich eben jetzt auch in einem Microsoft-System abgebildet. Ich hoffe, das ist jetzt groß genug. Ganz einfache Aufrufe. Get Package Provider, ich möchte mir einfach den Chocolati Package Provider hier einbinden. Wenn ich das einmal auslöse, dann wäre ich kurz gefragt, ist es okay, wenn ich hier was installiere? Ja. Ich könnte mit einem -force einfach dafür sorgen, dass es automatisch passiert und dass nochmal diese Abfrage kommt, denn hier muss einfach der Provider für das Chocolati Repository installiert werden. Das geht ganz, ganz schnell und tut auch keinem weh. Und jetzt kann ich hier einfach nach Packages suchen. Jetzt bin ich mal ganz mutig. Schauen wir mal, wie schnell das Internet hier ist. Ach, wunderbar. Sie sehen, oder Sie haben gerade kurz gesehen, den Scrollbalken, ne? Das ist mal kleiner geworden. Wahrscheinlich lädt es immer noch im Hintergrund. Es sind einfach wahnsinnig viele Pakete, die jetzt schon drin sind. Und es gibt so ziemlich nichts, was es nicht gibt. Ne? Also hier zum Beispiel DOSBox, ja, netter Vertreter der Microsoft-nahen Produkte vielleicht, kann ich mir jetzt hier ohne weiteres einfach darüber installieren. Ja, und das kann ich eben hier einfach gleich in einem Aufruf verpacken. Find Package VLC und dann einfach Install Package. Auch dort wird jetzt eine Abfrage kommen, die ich mit einem Force wieder übergehen könnte sozusagen, möchte ich ja zulassen, dass die Installation läuft. Ja, das möchte ich. Jetzt werden wir gleich sehen, hier läuft der Download. Und wenn man mal genau hinschaut, der kommt auch von videolan.org. Das kommt nicht aus irgendeinem Chocolati oder gar Microsoft-eigenen Repository, sondern das kommt wirklich vom Autor der Software. Und damit kann ich auch weitgehend sicherstellen, dass ich nicht irgendwelchen Blödsinn mehr hier installiere, sondern wirklich das, was ich haben wollte. Ja, jetzt ist die Installation durch und tada, auf dem Desktop liegt ein schickes Icon, VLC Media Player, und dann kann ich den aufrufen. Was kann ich jetzt damit machen? Ich kann damit natürlich Software installieren, logisch. Aber vielleicht einen etwas praktischeren Nutzen im Alltag. Ich habe hier ein kleines Skript gebaut, auch das können Sie sich entsprechend runterladen. Da definiere ich einfach eine Referenzmaschine, indem ich hier oben sage, das ist jetzt hier hardcoded. Könnte ich aber, weil das ein Parameter ist, natürlich auch anders übergeben. Da sage ich einfach, der Server 1 ist meine Referenz. Also alles, was an Software auf dem Server 1 ist, das ist für mich sozusagen Soll-Konfiguration. Und dann gebe ich hier einen oder gern auch mehrere Kopiesysteme an, wo ich sage, und auf denen möchte ich jetzt dieselbe Software. Und zwar nicht nur, hol mal alles das, was noch fehlt, sondern räume auch weg, was zu viel ist. Das ist vom Prinzip ein ganz einfaches Skript. Ich will jetzt auch nicht auf jede Zeile drauf eingehen. Es ist auch so geschrieben, dass man es in der Regel auch als nicht unbedingt voll in der Materie stehender lesen kann. Ich arbeite relativ viel mit Variablen, um einfach immer wieder was wegzuspeichern, um dann im nächsten Schritt damit weiterzuarbeiten. Man könnte das sicherlich alles in einer langen Pipe schreiben, nur dann sprengt es mir den Monitor und die Hälfte kann das vielleicht nachher gar nicht mehr so gut nachvollziehen. Was mache ich hier im Wesentlichen? Ich hole mir hier einmal Referenz Software. Das ist in dem Fall von hier oben, von dem Referenzsystem, dort mit getPackage abgerufen worden und dann gefiltert auf Chocolati. Warum tue ich das? Einfach um die Menge von dem, was hier abgearbeitet wird, nicht zu sprengen, weil sonst kommen die Windows-Updates und andere Sachen alle mit dazu. Und dann gehe ich eben über alle Computer, die in der Liste der Kopiesysteme drin sind, in einer kleinen Vorschleife durch und dann prüfe ich einfach ab, was haben die eigentlich? Wo ist der Unterschied? Ja, Compare Object, wunderbare Sache dafür. Ich will einfach zwei Objektmengen gegeneinander vergleichen. Mich interessiert dabei einmal der Name und die Version natürlich. Ja, ich möchte nicht nur, dass irgendeine Version von der Software da ist, sondern genau dieselbe wie auf dem Referenzsystem. Wenn man das jetzt so alleine ausführen würde, dann würde man eine Tabelle kriegen mit zwei Ist-Gleichen oder Links-Rechts-Pfeil, wo man sieht, was ist auf dem einen System, was auf dem anderen vielleicht nicht ist. Das will ich gar nicht erst groß zeigen, sondern ich arbeite damit eben gleich weiter. Das heißt, ich habe hier einmal die Unterschiede rausgepickt, was zu wenig ist auf dem Zielsystem. Das würde nämlich durch dieses Compare mit dem Pfeil nach links dargestellt werden und das, was zu viel ist, das mit dem Pfeil nach rechts dargestellt wird. Und dann gehe ich an das System ran, was hier eben gerade in der Mangel ist. Wir haben hier oben diesen Computer und der kriegt hier mit Computer Name ein Skript ausgeführt, ebenfalls ein einfaches Install-Package, nämlich von dem, was fehlt. Ich habe jetzt hier ganz bewusst ein What-If dahinter gesetzt, damit er nicht anfängt, die ganzen Pakete jetzt aus dem Netz runterzuladen. Und hier unten, das, was zu viel ist, da kommt ein Uninstall-Package. Und am Ende gebe ich noch aus, was ist auf beiden Systemen drauf. Das Ganze könnte man beliebig erweitern. Ich will es einfach jetzt mal so, wie es hier aktuell ist, ausführen. Einfach fix sehen, was es tut und eben vor allem auch, dass es funktioniert. Ja, das Ganze läuft natürlich jetzt remote, entsprechend mit ein bisschen Verzug drinne. So, da haben wir es schon. Also wir können jetzt hier sehen, auf dem Server 2 würde jetzt noch der VLC-Player und Zoomit fehlen, denn das ist beides auf dem Server 1 drauf. Und ich würde jetzt hier die Installation genau von der Version kriegen, die ich haben möchte. Wie gesagt, what if, wer das nicht kennt, ist ein wunderbarer Parameter, den ich an jedes Commandlet anhängen kann, dass irgendetwas wirklich tun würde. Damit sorge ich dafür, dass es nicht passiert, sondern nur, dass ich textlich ausgegeben bekomme, was wäre, wenn. Ja, dann habe ich auf dem Zielsystem hier ein bisschen was zu vielen. Da ist nämlich ein DOS-Box drauf. Das kann ich entsprechend hier noch wegräumen lassen. Und auf beiden Systemen ist das .NET Framework 3.5 drauf. Und das kann ich entsprechend hier auch dann ja, einfach ausgeben lassen. Wenn wir hier mal schnell reinschauen mit getPackage, was ich alles lokal drauf habe, ne, dann sehen wir eben, hier ist eben wirklich VLC, Summit und .NET. Wie gesagt, es sind noch andere Dinge dabei. Klassische Software oder hier unten auch die Windows-Updates. Die habe ich jetzt bei der ganzen Betrachtung ein bisschen ausgespart, um das Ganze einfach ein bisschen zu beschleunigen. Wir können also sehen, mit dem Package Manager ist es möglich, relativ einfach mit Software zu arbeiten und zwar faktisch mit Software von jeder Art, denn diese Repositories, die stehen mir ja auch offen. Ich kann da ja, wenn ich möchte, selber Software reingeben. Ich bin also nicht darauf angewiesen, dass meine Wunschsoftware oder vielleicht sogar meine eigene Software da schon mit drin steckt, sondern ich kann einfach das Ganze auch passend erweitern. Ja, ich gebe ja nur eine URL letzten Endes an, wo das liegt. Ja, jetzt habe ich im Teaser oder in dieser Beschreibung von der Session habe ich versprochen, ich zeige kurz, wie man relativ leicht, das also jetzt vor allem mehr an die PowerShell-Einsteiger gerichtet, wie man recht leicht von einigen Aufrufen von Commandlets hin zu einem fertigen Skript, einer fertigen Function oder sogar einem fertigen Modul kommt, das ich dann beim Aufruf auch selbstständig im System mit einbinden kann. Das ist so ein bisschen kochrezeptmäßig, ne? Mit was fange ich an? Ich brauche erstmal was ich eigentlich machen möchte. Und da nehme ich einfach halber Aufrufe, die ganz real, ohne Variable und ohne irgendwelche Besonderheiten, irgendetwas tun. Ja, hier rufe ich jetzt in dem Fall mittels WMI einfach CPU, RAM und HDD-Informationen ab. Und das kann man auch genauso, wie es dort steht, einfach aufrufen. Und dann kriege ich lokal auf dem System die Informationen entsprechend umgesetzt. Ja, das haben wir jetzt einmal hier drin. Ich habe es ein bisschen aufgehübscht mit ein bisschen Kommentaren, damit Sie, wenn Sie es nachher runterladen, auch wissen, was Sie da eigentlich tun. Und weil ich es in Variablen schreibe, muss ich es unten nochmal ausgeben, weil sonst wird man auf der Ausgabe nichts sehen. Einmal die F5-Taste und dann habe ich hier erstmal jede Menge Kram, könnte man sagen. Ja. Zum Teil auch Informationen, die mich gar nicht interessieren, mit Informationen, mit denen ich vielleicht auch gar nichts anfangen kann. Und das ist der Ausgang für mein Scripting, denn hier kann ich ja jetzt ganz klar Dinge identifizieren, die sich beim nächsten Aufruf durchaus ändern könnten. Also zum Beispiel hier der Aufruf localhost, wo ich sage, naja, beim nächsten Mal möchte ich das vielleicht nicht lokal machen, sondern offensichtlich kann das Commandlet ja mit Remote-Systemen umgehen. Ich möchte es vielleicht mit irgendeinem System tun und vielleicht sogar nicht nur mit einem, sondern mit ganz vielen. Ja, dann baue ich einfach hier einen Parameter ein. Ja, Target-Comp habe ich den genannt. Der ist hier oben definiert worden als Parameter. Und ich habe das Ganze fix auf String festgelegt. Das könnten auch ganz andere Sachen sein. Es gibt auch für ganz, ganz viele Sachen Objekttypen, die vielleicht besser geeignet sind, aber mit String mache ich erstmal nicht allzu viel falsch. Was hier noch nicht passiert, es wird nicht geprüft, dass das, was ich da übergebe, wenigstens halbwegs das Format eines Computernamens hat, geschweige denn, ob es diesen Computer überhaupt gibt. Aber das ist ohne weiteres möglich. Und dann rufe ich einfach diese Aufrufe, die ich vorher schon hatte, mit dem $target.comp auf. Vielleicht an der Stelle der Hinweis, was die ISA angeht, wenn ich jetzt hier die Variable brauche, dann drücke ich einfach die Dollar-Taste oder gebe Dollar ein und dann bekomme ich hier entsprechend von der ISA vorgeschlagen, Mensch, du hast doch hier eine Variable, Target-Comp, nimm doch einfach die. Das ist ein erster kleiner Schritt, damit kann ich jetzt arbeiten und wenn ich das Ganze jetzt einfach aufrufe, dann wird er sagen, ja, der ist schon definiert, das ist schlecht, unglücklicherweise. Da ist schon ein Wert drauf auf Target-Comp. Ja, gut, okay. Genau. Kriege ich hier entsprechend die Werte wieder ausgegeben. Das kann man jetzt weiter aufblähen, indem ich sage, dieser Parameter, der ist Pflicht, weil ohne macht der Aufruf dieses gesamten Skriptes ja überhaupt gar keinen Sinn. Ja, also mandatory ist gleich true. Hierbei ist zu beachten, alles, was ich an diesen Parametern jetzt zusätzlich definiere, muss über dem Parameter stehen. Ja, nach dem Parameter kommt in der Regel nur noch das Komma oder eben Klammer zu, weil die Parameter zu Ende sind. Ansonsten hat sich an dem Skript nichts geändert. Wenn ich es jetzt aufrufe, dann sagt er, hey, du hast mir keinen Target-Comp gegeben und weil es ein Array ist, steht jetzt hier eine 0. Also ich muss mal den ersten definieren. Ich könnte auch noch den zweiten definieren, das lasse ich jetzt einfach weg. Und dann wird das Ganze wieder ausgeführt. Nächster Step. Alles, was da gekommen ist, ist mir zu viel. Ich möchte nur einen Teil davon sehen. Also nehme ich mir diese Objekte, die hier in den Variablen gespeichert sind, denn wer das noch nicht weiß, PowerShell ist objektorientiert. Und von diesen Objekten brauche ich nur einige Informationen. Und weil ich nicht nur einige Informationen haben möchte, sondern die auch in einer bestimmten Form dargestellt und aufbereitet haben möchte, greife ich hier auf so ein Format Table zurück und definiere auch hier wieder eine Hash-Table, in der definiert ist, was möchte ich sehen. Und zwar möchte ich hier für den CPU-Bereich drei Spalten sehen, denn das ist jeweils eine Spalte. Die Spalten kriegen eine Überschrift, ja, mit dem N hier vorne, und die Spalten kriegen einen Wert mit dem E. Und der Wert, der soll sozusagen berechnet werden, zumindest in Teilen. Dieses $Unterstrich, was ich hier benutze, das ist eine Standardvariable, auf die kann ich sehr häufig zurückgreifen. Und zwar kommt da das Objekt, was in der aktuellen Verarbeitung durch die Pipeline hier sozusagen sich gerade befindet. Ja, ich übergebe ja gegebenenfalls nicht nur einen CPU-Wert oder ein Objekt mit CPU-Werten, sondern wenn ich mehrere Systeme hatte, übergebe ich viele und dann möchte ich das von allen haben. Genauso hier unten Anzahl der Prozessorenkerne Anzahl oder Prozentsatz der CPU-Auslastung. Was ich hier dann tue, ist der Zugriff auf ein Attribut in diesem Objekt, was ich hier entsprechend übergeben habe. Ähnliches hier beim RAM. Hier kommt jetzt noch dazu, dass ich den RAM-Wert natürlich nicht, so wie hier bei der Festplatte, einfach nur in Bytes, Megabytes, was auch immer sehen möchte, sondern in einem ganz klar definierten Format. Und dann teile ich das einfach, das kann ich machen, durch einen Wert versehen mit einer Maßeinheit und dann bekomme ich das entsprechend aufbereitet. Hier sei aber zu sagen, der Wert, der dort normalerweise rauskommt, ist kein Byte-Wert, ist ein Kilobyte-Wert und deswegen teile ich nur durch Megabyte, um Gigabyte zu bekommen. Ist ein bisschen komisch, ist aber so. Zusätzlich benutze ich hier die Maß-Funktion, ja, Rundung hier auf 0, Stellen, Rundung auf 2, Stellen und hier unten bei dem Prozentsatzwert muss ich natürlich zwei Sachen durcheinander teilen, mit 100 multiplizieren, kriege ich entsprechend auch meinen Wert. Wenn wir das hier einmal aufrufen, dann habe ich jetzt drei hübsche Tabellen. Ja, für den Server 1 Anzahl der Kerne, für den Server 1 RAM und für den Server 1 die Festplatteninformationen. Wie gesagt, das könnte man natürlich jetzt mit 50 Servern tun oder auch mehr. Damit ich jetzt nicht jedes Mal F5 drücken muss und das Ganze hier irgendwie in dem ISA aufrufen muss, kann ich auch einfach eine Funktion drumherum stricken. Und das ist wirklich genau das und nicht mehr. Ich mache eine Function oben drüber, gebe der Function einen Namen, Klammer auf, unten Klammer zu, that's it. Wichtig ist, nur die Funktion aufrufen, also der Block hier oben, der die Funktion sozusagen definiert, da passiert noch nichts. Aber jetzt ist die Funktion im System bekannt. Das heißt, jetzt kann ich darauf zurückgreifen, ja, get hardware info, mit meinem Parameter targetComp und mit einem Zielsystem. Jetzt müssen wir natürlich beachten, nur weil ich die Funktion jetzt hier gerade benutzen kann, heißt das nicht, dass ich die morgen benutzen kann oder dass ich die auf einem anderen System benutzen kann. Ich müsste jedes Mal, bevor ich auf die Funktion zurückgreife, die Funktion einmal definieren. Das kann ich aber einfacher machen, indem ich mir hier einfach ein noch größeres Skript baue. Das habe ich hier ein bisschen aufgehübscht. Ich habe hier oben noch die gesamte Hilfedefinition mit eingebaut, denn wenn Sie das vielleicht schon mal benutzt haben, die PowerShell-Hilfe ist unglaublich hilfreich, aber natürlich erzeugt die sich nicht von selbst. Irgendjemand hat das mal geschrieben. Und genau das tue ich hier auch. Ist vielleicht nicht ganz so toll, dass ich das in Deutsch mache, weil dann bleibt es natürlich nicht international nutzbar, aber jetzt hier für die Demo ist das, denke ich, in Ordnung. Da kann ich eben oben ganz einfach ein paar Sachen hinterlegen. Kurzbeschreibung, längere Beschreibung, ein paar Beispiele und an den Parametern habe ich hier unten einfach noch die Parameter selber beschrieben. Aufruf. Get help, get hardware info. Meine Kurzvariante. Syntax ist selbst generiert worden vom System. Ja. Was können wir hier sehen? Wir können eben zum Beispiel sehen, dass das hier vorne ein Array sein darf. Komplett. Mein Parameter mit seiner Beschreibung. Informationen, die das System selbst generiert hat, required, position und so weiter. Default Value, den gibt es ja tatsächlich. Was es hier nicht mehr gibt, ist mein Mandatory. Warum? Weil sich das so ein bisschen beißt, wenn ich einen Default Wert habe, dann brauche ich es nicht Mandatory machen. Weil wenn ich nichts angebe, dann gilt der einfach der Default Value. Und ich habe hier unten die von mir definierten Beispiele, Example 1, Example 2, Aufruf, was passiert? Aufruf, was passiert? Das kann man beliebig aufblähen, so viel man eben davon haben möchte. Was mache ich jetzt damit? Ich speichere das Ganze als Modul. Ja, wir können hier unten sehen, es gibt ja ganz viele Endungen. Entweder ich mache das direkt, indem ich .ps m1 schreibe, oder ich schalte hier einfach mal um auf Modul. Leg mir das hier mal einfacher halber auf den Desktop. Speichere das hier eben kurz ab. Wenn ich jetzt einfach mal nur eine Shell öffne, und ich gebe jetzt hier Get Hardware Info ein. Ja, passiert nichts. Wir können es auch mal ausschreiben. Kennt er nicht. Woher auch? Weil das ist ja nur hier in diesem Prozess bekannt. Jetzt habe ich aber dieses Modul gebaut. Da liegt es. Kopieren. Ich begebe mich in das Modulsverzeichnis von der PowerShell. Schmeiß das hier rein. Ne? Ich bin jetzt geärgert. Das ist richtig. Unschön. Da ist eigentlich alles drin, was ich haben möchte. Das kann ich mir in der Regel wegsparen. Sollte auch ohne funktionieren. Jetzt machen wir es mal ganz einfach. Brauche ich nicht. Dazu habe ich ja Gott sei Dank eine moderne PowerShell. Wie habe ich das genannt? Hardware. Es ist tatsächlich nicht da. Okay, ehe ich jetzt hier noch eine Viertelstunde rumklicke und die Session rum ist, also irgendwo habe ich einen Fehler gemacht, den ich jetzt einfach selber nicht sehe. Es ist in der Regel wirklich so einfach. Habe ich das hier? Als Schlagwort? Nee, das würde mich jetzt ja fast wundern, wenn das jetzt funktioniert. Boah, tatsächlich. Oh, gut, danke. Aber wir sehen, was ich zeigen wollte. Ich brauche es wirklich nur an einen Ort legen. Und das Witzige ist, selbst wenn ich den Ort nicht mehr kenne, dann lasse ich mir einfach mal zeigen, wo liegen denn die anderen Module. Ja, Get Module List Available, das sind natürlich rechtlich viele. Und da sehen wir, es gibt hier einmal ein Verzeichnis und es gibt hier oben eins. Na, ich kann mir eins aussuchen. Das ist eigentlich egal. Es hängt nur davon ab, wo darf ich überhaupt hinschreiben. Und alles, was dort liegt, wird automatisch geladen, wird automatisch verwendet. Muss ich also nicht jedes Mal vorher die Funktion irgendwie erst aufrufen, damit ich sie dann benutzen kann und danach benutzen, sondern ich benutze sie einfach so, als wäre sie ganz normal standardmäßig im System sozusagen mit drin gewesen. Und da kann ich eben meine eigenen Commandlets, meine eigenen Funktionen, meine eigenen Skripte, whatsoever, mir hier ganz einfach erzeugen. Gut, diese Steps, die ich jetzt hier abgearbeitet habe, die können wir hier nochmal so ein bisschen auf den Folien sehen, ne? Auch so ein bisschen, wie gesagt, zum Mitnehmen, so ein bisschen auch gehighlightet, worauf kommt es an. Ne? Hier haben wir eben Parameter eingebaut, dann haben wir geprüft, gibt es den überhaupt oder übergeben, ne? Mit dem Mandatory. Ja? Und dann eben immer weiter und immer weiter und immer weiter, ehe ich am Ende hier zu diesem kompletten Aufruf gekommen bin. Das ist natürlich noch nicht alles, was mit so einem Skript geht. Wie gesagt, ich prüfe gar nicht ab. Ist der PC-Name in der richtigen Form? Gibt es den PC überhaupt? Reagiert das System überhaupt auf meine WMI-Abfragen? Und. Das kann man alles einbauen. Was auch noch komplett fehlt, Fehlerbehandlung. Was passiert, wenn irgendwas Falsches oder gar nichts zurückkommt? Wie will ich damit umgehen? Ist alles relativ einfach, wird aber jetzt einfach den zeitlichen Rahmen doch recht massiv sprengen. Aber was kann man machen? Ich kann einfach sagen, ich habe ein Validate-Set beispielsweise, wo ich einfach sage, es gibt folgende 5 Maschinen und die darfst du benutzen, sonst keine. Oder ich kann ein Validate-Script einbauen, wo ich sage, prüf doch mal bitte einfach mittels Ping oder was auch immer, DNS-Auflösung, ist denn der Name überhaupt bekannt? Ich kann dann klassisches Try-Catch einbauen, wo ich sage, ich fange die Fehler ab, ich behandle die Fehler entsprechend, ich reagiere drauf, wenn was passiert ist, oder ich fange halt eben an der Stelle ins Debugging reinzugehen und dann dort zu gucken, was ist denn dort schiefgegangen, was habe ich vielleicht einfach bei der Programmierung, beim Schreiben des Skriptes noch gar nicht beachtet. Also wie gesagt, es ist noch sehr, sehr viel, was man tun kann. Ja, damit bin ich auch mit meiner Session schon durch. Ich sage als allererstes mal ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Sie haben jetzt hier noch ein paar Links mit dabei, vielleicht das wichtigste pbdv.de/msts, weil dort bekommen Sie nämlich die ganzen Folien und die ganzen Samples und so weiter und so fort. Ich werde auch jetzt gleich im Anschluss den Blogartikel hochladen, dann liegt es bei mir auf dem Blog, können Sie es auch dort runterladen, können Sie es also aussuchen. Ansonsten, wie gesagt, kommen Sie einfach zu unserem Stand im Laufe des Tages, ich werde mich dort den ganzen Tag aufhalten, können wir gerne auch über andere Themen plaudern, mache unter anderem auch Schulungen zu Hyper-V System Center, AD, PowerShell natürlich. Also wenn Sie da irgendwie eine Frage haben, kommen Sie vorbei und dann schaue ich, ob ich Ihnen da irgendwie helfen kann. Ja, damit schließe ich. Danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren und wünsche Ihnen noch ganz viel Spaß hier auf der Technical Summit. Danke.